Die Deutsche Bahn macht Verlust. 2,4 Milliarden Miese im letzten Jahr. Klingt erstmal wie eine ziemliche Hiobsbotschaft und sicherlich wird das die wenigsten erstaunen. Aber so schlecht ist diese Botschaft eigentlich nicht, denn das bedeutet, es wird endlich investiert.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Woche war es soweit, die Deutsche Bahn hat ihre Bilanz vorgelegt und da stehen jetzt als rote Zahlen minus 2,4 Milliarden Verlust. Ist natürlich ein Haufen Geld, keineswegs, das darf man nicht schönreden, es ist eine ganz dicke Backe an Miesen, die da zusammengelaufen sind und das, obwohl die Fahrgastzahlen deutlich gestiegen sind. Aber trotzdem ist diese Botschaft nicht so negativ, wie man erstmal glauben mag. Natürlich ist es schlecht, es wäre gut, es wäre nicht so. Aber bis ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn endlich wieder in die Profitzone rutscht, nur mal ganz ehrlich, da brauche ich kein Betriebswirt zu sein. Und abgesehen davon ist Betriebswirtschaftslehre eh nicht so die wahnsinnig aufwendige Wissenschaft. Dass das überhaupt eine Wissenschaft ist, ist schon eigentlich sowieso fraglich. Aber das ist ein anderes Thema. Aber man muss da keine Expertin oder Experte sein, um zu verstehen, dass das gar nicht gehen kann, wenn man das Problem Bahnsanierung endlich ernst nimmt. Denn Deutschland hat schon ein systemisches Problem, oder ein systematisches, muss man sagen, ein Problem, das schon seit Jahrzehnten schwelgt, nämlich das Vernachlässigen der Bahninfrastruktur. Mit einigen auch Fehlern im System an sich, denn auch über Jahre ist es schon so, oder Jahrzehnte wahrscheinlich, dass natürlich die Deutsche Bahn, die sich ja zu 100% im Eigentum des Bundes befindet, da die Kosten für eine Sanierung selbst trägt aus dem eigenen Haushalt, während der Neubau aus Bundesmitteln kommt. Was hat man natürlich in der Vergangenheit immer wieder getan? Man hat gewartet, bis es so kaputt ist, dass man es neu bauen muss. Natürlich überhaupt nicht sinnvoll, weder vom Ressourcenverständnis her, vom Nachhaltigkeitsaspekt, auch nicht vom finanziellen her. Aber das ist die Sache mit den Töpfen. Rechte Tasche, linke Tasche, ist es irgendwie dann doch wieder nicht. Im Endeffekt natürlich schon, weil die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler letzten Endes die Bahn finanzieren als Staatsunternehmen. Aber diese ganze Geschichte ist natürlich im Endeffekt nichts Unübliches. Und aus Sicht von Entscheidern und Entscheiderinnen im Bahnmanagement erstmal nachvollziehbar, auch wenn sie falsch sind. Das ist jetzt etwas anders. Also man geht jetzt schon frühzeitiger ran und saniert. Das hat sich anscheinend geändert und das ist ein Grund für diese negative Bilanz. Denn auf der anderen Seite muss man sagen, und das muss man auch ganz klar betonen, wenn man diese negative Zahl benennt, dass 7,6 Milliarden in Sanierung und Neubauten investiert wurden im letzten Jahr. Das ist auch wiederum eine ganze Menge. Das bedeutet, dass da natürlich die Bilanz, wenn man das gegenrechnet, gar nicht so negativ aussieht. Okay, jetzt muss man auch da ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Auch da kommen natürlich viele Mittel aus dem Bundeshaushalt. Aber das ist eben auch leider nötig, denn über viele, viele Jahrzehnte, muss man sagen, nicht nur Jahre, sondern über Jahrzehnte ist die Bahn in Deutschland sehr, sehr schlecht behandelt worden. Sehr stiefmütterlich abgeschlagen. Man hat über viele Jahre sogar Bahnstrecken stillgelegt. Diese ganze Streckenstilllegung, die fällt dir natürlich heute auf die Füße. Denn diese stillgelegten Strecken fehlen heute, um eine entsprechende Taktung hinzubekommen und auch um überhaupt die nötigen Netze zu sanieren. Denn wenn irgendwo ein Streckenabschnitt gesperrt ist und ein Zug kann da nicht rüberfahren, dann muss dieser Zug heute einen sehr großen Umweg fahren, um am Ende überhaupt dahin zu kommen, wo er hin will. Und hätte man eben das ganze Schienennetz nicht so runterrationalisiert in den 90er und 2000er Jahren, dann wäre die Welt heute sicherlich eine etwas bessere. Generell muss man sagen, dass natürlich durch die Autolobby in Deutschland unterstützt und auch gewollt, Deutschland war ja immer sehr autoeingestellt, sehr einseitig muss man sagen, immer alles pro Auto, man hat das schon seit den 60er Jahren so forciert, sind natürlich immer Infrastrukturprojekte mehr in die Straße geflossen als in die Bahn. Das ist übrigens auch heute noch so unter einem Verkehrsminister Wissing von der FDP. Auch kein Wunder, die haben es ja nicht so mit Realität und auch nicht mit Zukunftsgewandtheit. Natürlich sind die Ausgaben für die Bahn in den letzten zwei Jahren gestiegen, das ist korrekt. Das ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also vor einigen Jahren noch hat man in Deutschland etwa 60 bis 70 Euro pro Person und Jahr für die öffentliche Personenbeförderung investiert. Zum Vergleich, Länder wie die Schweiz investieren schon seit den 80er Jahren knapp 400 Euro umgerechnet pro Person und Jahr in den öffentlichen Verkehr. In Österreich sind es knapp 300 und man merkte natürlich ganz deutlich, dass es in diesen Ländern mit der Bahn und der ganzen öffentlichen Personenbeförderung deutlich besser funktioniert. Die haben heute deutlich weniger Probleme, weil man schon sehr lange und schon sehr früh in diese Infrastruktur investiert hat. Aber sowohl die Schweiz als auch Österreich natürlich ein bisschen mehr als die Schweiz, die haben halt keine Autoindustrie, die da entsprechend dagegen keilt und entsprechende Einflüsse hat. Ich muss man hier auch nochmal daran erinnern, die VDA, also Verband der Deutschen Autoindustrie, die Vorsitzenden waren in den letzten Jahren durchweg Leute, die aus der Politik kamen. Und einer wie Matthias Wissmann, der Vorgänger von Frau Müller, der war sogar mal Verkehrsminister unter der Regierung Kohl, glaube ich. Damals war das sogar noch. Später auch die Frau Müller hatte ein Amt in der Kanzlerschaft von Frau Merkel. Also die kommen alle aus diesem Umfeld, sind später Lobbyisten geworden und haben dann entsprechend weiter im Sinne der Autolobby die Politik beeinflusst. Und das passiert aber heute noch immer, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Also die Bahn wurde über Jahrzehnte vernachlässigt und auch heute noch, auch wenn es mehr geworden ist, ist das Gleichgewicht nicht wirklich hergestellt. Das muss man immer noch ganz klar sagen, in Relation zu dem, was auch die Bahn durch politisch gewollt, muss man sagen, Investitionsrückstau hat, sind die heutigen Neuinvestitionen immer noch auf einem relativ kleinen Niveau, wenn auch sich das Ganze deutlich verbessert hat. Aktuell liegen wir so im Bereich von 120, 130 Euro je Person und Jahr für die Investition ins Schienennetz. Das ist natürlich eine erhebliche Verbesserung zu früher, aber um diesen Investitionsrückstau komplett auf die Reihe zu bekommen, reicht es genau genommen noch nicht und da werden noch viele Jahre oder gar Jahrzehnte nötig sein, um all die Schäden und Probleme, die über diese jahrzehntelange Vernachlässigung entstanden sind, wieder zu kompensieren. Aber immerhin, und das ist die gute Nachricht, es wird gemacht. Es wird eben auch wirklich saniert, nicht nur gewartet, bis es verrottet. Und das ist eben ein Grund auch für diese negative Bilanz. Und von daher, als diese Meldung rauskam, und natürlich schaut man ein bisschen hinter die Kulissen und liest nicht nur die Schlagzeile, was sehr viele leider nur tun, aber natürlich ist es gut, dass dieser Verlust da ist, denn das bedeutet, es wird investiert. Und das ist halt auch sehr nötig, denn die Bahn ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Mobilitätswende. Mobilitätswende ist halt eben viel, viel, viel mehr als nur Elektroautos. Wird immer gerne vergessen, denn ein Elektroauto ist nur eine Antriebswende, aber das hat mit Mobilitätswende noch erstmal gar nichts zu tun. Wenn wir die ganzen ineffizienten, dreckigen Verbrenner endlich mal los sind und deutlich sauberere und auch in der Klimabilanz weit bessere Fahrzeuge in Form von Elektroautos ersetzt haben sollten, was ja auch noch lange dauern wird, das ist auch klar und es ist so, auch wenn einige immer noch das Gegenteil behaupten, dann haben wir sicherlich einen kleinen Schritt gemacht. Aber das ist nicht der Wurf, den wir brauchen. Mobilitätswende bedeutet nämlich, und dazu haben wir auch schon die ein oder andere Folge gemacht oder auch zumindest es erwähnt, das bedeutet auch Veränderung von Mobilitätsverhalten. Denn wenn jeder einen ineffizienten Blechkasten vor der Tür hat oder gar mehrere davon, die dann in der Zukunft eher elektrisch fahren, okay, ein wenig besser, aber es ist halt immer noch eine enorme Ressourcenverschwendung. Die Mobilität von morgen funktioniert nicht mehr mit Auto im Individualbesitz, sondern eben mit ÖPV-basierten Systemen, auch Mikro-ÖPV, ÖPNV-Systemen sowie auch Carsharing-Konzepte. Und das ist ein Verhaltenswandel. Und dieser Verhaltenswandel, der macht die Mobilitätswende aus. Das heißt, wenn ein Land, ein Industrieland, wie Deutschland auch eines ist, ja, es wird es auch bleiben, das wird gerade nicht deindustrialisiert und nein, die Grünen sind nicht an allem schuld. Kleine Notiz am Rande. So ein Land kann die Mobilitätswende nur schaffen, wenn es eine adäquate ÖPV-Struktur gibt. Und dieser ÖPV-Struktur, da ist die Bahn natürlich ein ganz elementares Rückgrat. Und deswegen sind diese Investitionen unausweichlich. Und was jetzt natürlich auch gemacht wird, verglichen eben mit früheren Investitionen, man macht das nicht mehr so punktuell und kleckerweise, sondern man legt heute Strecken über mehrere Monate komplett still und saniert sie. Zum Beispiel, ich bin vor einigen Wochen auf der Strecke zwischen Würzburg und Göttingen unterwegs gewesen in Richtung Hannover und da fährt der Zug von Kassel-Wilhelmshöhe nach Göttingen über die alte Strecke und ich habe mich zuerst gewundert, warum braucht er von Göttingen nach Kassel über eine Stunde? Normalerweise mit dem ICE sind das 20 Minuten, aber diese Schnellstrecke, die in den 80ern gebaut wurde, ist gerade in der Sanierung und deswegen ist sie stillgelegt und das dauert eben eine Weile, aber es wird halt komplett durchgezogen. Genauso auch zwischen Frankfurt und Mannheim, auch dort muss man sich momentan auf Umwege und längere Fahrzeiten einstellen, weil die gesamte Strecke dort auf einen Rutsch saniert wird. Das ist auch sicherlich richtig, weil diese kleckerweise Sanierung am Ende viel länger dauert und auch viel mehr kostet. Jetzt werden natürlich einige sagen, ja, Staatsunternehmen. Und das ist ein Punkt, den man diese Woche in dem Kontext immer wieder hören konnte. Der Staat mal wieder, der blöde Unternehmer, lass das doch mal die Privatwirtschaft machen. Und genau hier sieht man wieder mal, dass genau das Gegenteil zutrifft. Natürlich ist nicht der Staat immer der bessere Unternehmer, aber die Privatwirtschaft auch nicht. Leute, die das Ganze jetzt wieder zum Anlass nehmen, gegen den Staat als Unternehmer zu keilen, die haben, wie so oft, Wirtschaft nicht verstanden. Denn schauen wir uns mal an, wo das herkommt, dass die Bahn in so einem desolaten Zustand ist. Und einen Punkt habe ich vorhin schon gesagt, das sind jahrzehntelange politische Fehlentscheidungen, die man zugunsten des Autoverkehrs gemacht hat. Die Verkehrsministerien waren durchweg autofreundlich besetzt. Völlig egal, welche Partei gerade den Verkehrsminister gestellt hat. Das waren bisher eben CDU, SPD und auch FDP-Leute. Andere haben dort bisher nicht gesessen. Und diese waren immer autofreundlich. Und viele von denen sind danach auch in die Autolobby, in die Autoindustrie gewechselt. Oder Staatssekretäre aus dem Verkehrsministerium sind ganz oft in diese Branche später gewechselt. Das ist ein ganz normaler Zustand, dass die Verstrickungen zwischen Autoindustrie und Politik sehr, sehr eng sind. Auch bis heute ist das so. Und das ist eben ein Problem. Das hat dazu geführt, dass natürlich der öffentliche Personenverkehr stark vernachlässigt wurde. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt, nämlich der unbedingte Wille in den 90er Jahren entstanden, die Deutsche Bahn an die Börse zu bringen, zu privatisieren. Die Idee dahinter war so ähnlich, wie man es bei der Lufthansa auch gemacht hat, dass das Unternehmen nicht mehr der Eigentümer von diesem Unternehmen Deutsche Bahn ist. Man hat also die Braut versucht, schön aufzuhübschen, um es dann an die Börse zu bringen. Das ist dann nicht gemacht worden, weil dann der Börsencrash Anfang der 2000er Jahre dazwischen kam und auch die Finanzkrise, die sogenannte später, und dann ist man davon wieder weggegangen. Aber so Manager wie Herr Medon zum Beispiel, der ja ganz besonders in die Richtung gegangen ist, der hat versucht, dieses Unternehmen so monetär attraktiv wie möglich aussehen zu lassen, gute Bilanzen, gute Zahlen, um am Ende an der Börse auch einen guten Wert zu erzielen. Was hat man also gemacht? Man hat dort gespart, wo man nicht sparen sollte, nämlich bei Langfristigkeit, Instandhaltung und auch in Weiterentwicklung dieses Unternehmens. Und die Folgen merken wir bis heute. Man muss also klar sagen, der heutige Vorstand, der hat nicht die Verantwortung in alleiniger Form für das jetzige Problem. Ich kann jetzt die Verantwortung des heutigen Vorstands generell nicht wirklich beurteilen, dazu fehlen mir die internen Informationen, habe ich nicht. Aber die haben keine andere Wahl, als erstmal die Trümmer der Vergangenheit aufzuräumen. Und das sind große Trümmer. Politisch gewollt, wie gerade beschrieben, aber auch durch Management-Fehlentscheidungen diverser Vorgänger. Aber auch hier war natürlich der Bund der Treiber, denn man wollte natürlich, so ähnlich wie bei der Lufthansa auch, man hat das ja in den 90ern begonnen, und die Lufthansa ist ja schon lange kein Staatsbetrieb mehr, das war ja bis in die 90er Jahre, war ja der Bund der hundertprozentige Eigentümerin der Lufthansa. Und bei der Deutschen Bahn ist der Bund das heute auch noch, eben nicht gemacht worden durch entsprechende Effekte an den Finanzmärkten, Gott sei Dank muss man sagen, aber auf der anderen Seite eben, die Vorbereitungen sind eben schon passiert. Und das hat eben unter anderem zu diesem maroden Zustand geführt. Also der Wille, dieses Staatsunternehmen in ein privatwirtschaftliches Unternehmen an der Börse zu transformieren, das hat die Probleme tatsächlich verursacht. Also der Antrieb, ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu machen, ist das Problem gewesen. Und wenn wir jetzt mal in andere Länder gucken, wo man diesen Fehler gemacht hat, dann wird es interessant. Denn zum Beispiel Großbritannien. Auch dort wurde die britische staatliche Bahn ursprünglich mal staatlich privatisiert. Natürlich, wer hat es gemacht? Die Tories. Der konservative Teil der britischen Regierungs-, der britischen Politiklandschaft. Und auch dort war immer dieser bedingungslose Wille, privat kann besser als Staat. Und das haben die durchgezogen. Heute sagen sogar die Tories selber, war keine gute Idee, wir müssen wieder die Bahn verstaatlichen. Und das ist auch richtig so, dass man das muss. Das funktioniert nämlich nicht, denn seitdem die Bahn in Großbritannien verstaatlicht ist, funktioniert es nicht mehr. Oh Wunder. Hätte man natürlich vorher gar nicht wissen können, Ironie aus. Natürlich wusste man das. Denn was machen private Investoren? Die wollen schnellen Profit. Und schneller Profit ist halt nie gut, wenn es um Basisinfrastruktur für eine Gesellschaft geht. Dazu zählt eben neben Bahn auch zum Beispiel die Wasserversorgung oder Stromnetze oder auch gewisse Grundversorgung im Gesundheitsbereich. Das funktioniert nicht in privater Hand. Denn was investiert natürlich ein privater Investor? Die gehen natürlich dort rein, wo sie in kurzer Zeit einen dicken Reibach machen können. Das heißt aber in der Konsequenz, gerade bei ÖPV-Konzepten, dass eher provinzielle, abgeschiedene Regionen ein Problem kriegen. Weil dort rechnet es sich nämlich einfach nicht. Ein Bahnsystem in einem ganzen Land kann am Ende profitabel sein, ist es auch. Es ist in der Schweiz so, ist auch in Österreich so, aber in der Mischkalkulation halt nur. Wenn allerdings ländliche Regionen eben nicht Gewinne abwerfen, müssten die gegenfinanziert werden von den urbanen Regionen. Aber ein Privatinvestor wird sagen, wirf keinen Gewinn ab, mache ich nicht. Und damit werden ländliche Regionen benachteiligt. Die machen das also nur in den Zentren. Übrigens ein Punkt, woran man diesen Effekt auch sehen kann, ist die schlechte deutsche Netzabdeckung. Also die hat verschiedene Gründe, auch die Sache mit dem Klingeldraht und dem Glasfaserthema, wo damals in den 90er Jahren irgendjemand aus der Politik einen guten Draht zu irgendeinem kupferverarbeitenden Kabelhersteller hatte. Aber das ist ein anderes Thema. Ein anderes Problem war auch, dass der Staat für sehr viel Geld Sendelizenzen, damals mit UMTS, da hat das angefangen, später ist das ja auch mit LTE weitergegangen. Die haben also Netzwerklizenzen versteigert. Und die Unternehmen haben dafür geboten, auch sehr viel Geld ausgegeben, und das wollen die schnell wieder refinanzieren. Natürlich grundsätzlich nachvollziehbar, aber das machen die dadurch, indem sie die Infrastruktur dort ausbauen, wo die meisten Kunden sitzen, und da sind wir wieder im urbanen Bereich. Deswegen haben wir in Deutschland viele schwarze Funklöcher, irgendwo gerade im ländlichen Bereich oder auch schon an Stadtrandbereichen, wo die privaten Investoren gesagt haben, lohnt sich nicht, machen wir nicht. Und das ist ein Grund dafür, wie gesagt nicht der einzige, aber ein Grund für die sehr miserable, schlechte Netzabdeckung in Deutschland. Also können wir hier an diesem Beispiel sehr gut sehen, dass dieses Privat besser als Staat kompletter Humbug ist. Es gibt natürlich gute Beispiele, wo Privatwirtschaft super funktioniert und der Staat eben schlecht funktioniert. Aber es gibt auch Beispiele andersrum, nehmen wir auch hier wieder Bahngesellschaften, denn eine Bahngesellschaften, die sehr gut funktionieren, und auch immer wieder gerne genannt werden als Referenz, ist die Schweizer SBB oder die französische SNCF oder die spanische Renfe. Auch die österreichische ÖBB funktioniert sehr gut. Christian Kern, ehemaliger Kanzler, SPÖ-Mann, war ja mal Vorstandsvorsitzender der ÖBB. Der hat die ÖBB sehr erfolgreich in die Gewinnzone geführt. Das Unternehmen ist heute in einem guten Zustand, haben gerade ein paar Probleme wegen Lieferengpässen, aber grundsätzlich Bahnfahren funktioniert in Österreich recht gut. Und das Ganze sind trotzdem staatliche Unternehmen. Eine Schweizer SBB wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich, hätte man sie aus dem Staat rausgenommen und hätte man sie privatisiert. Dann sähe die Welt wahrscheinlich eher so aus wie in Großbritannien. Das Problem bei solchen Infrastrukturprojekten oder solchen Infrastrukturunternehmen ist ja, dass man eben in diesem holistischen Gesamtsystem denken muss. Das tun auch manche Unternehmen, das kriegen durchaus einige so hin, allerdings ist das nicht der Normalfall. Denn große Unternehmen werden von Managern geführt und Manager haben oft 5-Jahres-Verträge, 4-Jahres-Verträge und die müssen in dieser kurzen Zeit schnelle Zahlen liefern. Auch deren Gehälter hängen von kurzfristigen Ergebnissen ab. Dann kommt das Langfristige halt öfter mal unter die Räder. Aber solche Grundbedürfnisse von Infrastruktur, dazu zählt ja Bahn auch, die funktionieren eben nur auf langfristigen Zeitskalen. Es ist ja auch in den letzten Monaten in Deutschland immer wieder mal diskutiert worden, auch das Netz aus dem DB-Konzern rauszulösen und das in eine Staatsholding zu bringen, dass das Ganze wirklich im staatlichen Besitz ist und dann das Netz eben dem Staat gehört und auf der Schiene dann ein Wettbewerb passiert. Aber auch das ist gefährlich, denn auch dort ist dann zu erwarten, dass in abgelegeneren ländlichen Regionen wieder keiner investieren will, weil dort die Auslastung nicht hoch genug ist, um entsprechende Gewinnerwartungen zu erfüllen. Das heißt gar nicht unbedingt, dass die Gewinne nicht kämen, die können trotzdem da sein, aber das Problem ist auch in der Privatwirtschaft, dass der Verlust nicht unbedingt dort beginnt, wo der Verlust rechnerisch wirklich da ist, sondern wo der Gewinn nicht groß genug ist. Und die Nulllinie, die sitzt eben ganz oft in einem Bereich, wo man eigentlich noch immer noch Gewinne machen würde. Und das muss man dabei mit berücksichtigen. Es ist durchaus valide, die Frage zu stellen, muss das Netz und der Schienenbetrieb, der Bahnbetrieb im gleichen Unternehmenskonstrukt sein? Die Frage kann ich hier auch nachhaltig nicht beantworten. Aber auch der Schienenbetrieb, also der Bahnbetrieb, sollte zumindest in der Grundstruktur auch noch in staatlicher Hand sein. Und auch da gibt es genügend Beispiele eben aus den besagten Nachbarländern, die das sehr gut machen, dass es diese Trennung dort eher nicht gibt, es allerdings trotzdem sehr gut funktioniert. Wir können also durchaus sagen, dass wir hier in die richtige Richtung gehen. Ich freue mich sehr, dass dieser Verlust da ist, so komisch das klingt, denn dieser Verlust ist einfach unvermeidbar. Und übrigens gibt es auch in der Privatwirtschaft genügend Unternehmen, die über viele, viele Jahre große Verluste einfahren, weil sie investieren. Also diese Logik, dass ein Unternehmen ständig nur Gewinne machen müsse, wenn es nämlich in einem, oder wenn man die Erwartung hat, ein Unternehmen macht immer nur Gewinne, 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 dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht in die Zukunft investiert, relativ hoch. Nehmen wir zum Beispiel heute Unternehmen wie Amazon oder auch Tesla, die eine enorme Marktkapitalisierung haben. Also zur Erinnerung, der Börsenwert von Tesla ist höher als der Gesamtbörsenwert aller drei großen deutschen Automobilhersteller zusammen. Und die machen längst Gewinne, aber über viele, viele Jahre haben sie Verluste geschrieben. Jedes Jahr. Amazon, das Gleiche. Auch Amazon hat sicher 10 Jahre miese gemacht. Und das liegt nicht daran, dass die einen schlechten Job gemacht haben. Das liegt einfach daran, dass sie das, was sie an Gewinnen gemacht haben, alles wieder investiert haben. Und die Deutsche Bahn hat durchaus mit steigenden Fahrgastzahlen auch Mehreinnahmen erwirtschaftet. Das ist der Fall. Aber es wurde auch viel mehr investiert und diese Investition ist halt dringend nötig. Und wir sollten uns an solche Meldungen von Verlusten bei der Bahn ein wenig gewöhnen. Es wird nicht anders gehen und die Gesellschaft, also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, der Staat und am Ende ist der Staat die Gesellschaft, die werden noch viele Jahre in die Bahn reinschießen müssen. Und das ist dann nicht schlecht, das ist gut und das ist erforderlich. Denn ein Investitionsrückstau von Jahrzehnten behebt man nicht in wenigen Monaten. Und wenn wir diesen Investitionsrückstau nicht schaffen, dann ist die Mobilitätswende einfach nicht möglich. Denn die autobasierte Mobilität ist nicht zukunftsfähig. Und die Mobilitätswende braucht eine gesunde, intakte und auf Langfristigkeit und gesellschaftliche Orientierung ausgerichtete Bahn.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.